Einerseits kann man so ein SMAX direkt in ein Schiff bauen, dann fährt das Schiff 20 Jahre ohne nachgefüllt zu werden. Ja. Zum Beispiel für ein Krankenhaus, wenn man ein SMAX installiert, ist das Krankenhaus vollkommen autark. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn man so viel Use Case hat, dann ist es natürlich auch enorme Manufacturing Power, die man dann braucht, damit man dann das auch herstellen kann.
But that's exactly the sweet spot of VDL. That's what we do. We bring engineering expertise, a large experience in industrialization and a huge manufacturing base on a global scale. We bring that together.
Was wir schaffen müssen, das ist ganz einfach, dass wir die energieintensive Industrie in Europa halten können.
Und das sind die Märkte von Zukunft. So das Geld, da muss er auch sein. Und wenn das Geld und die Technologie und Firmen wie Emerald beieinander sind, dann sagen wir, ja, okay, hey, das klappt, dann müssen wir auch etwas produzieren. Und dann kommen wir dran. Dann sind wir dran.
Energy Everywhere. Wie sichern wir die Zukunft der Energieversorgung? Die Antwort im neuen Podcast von Emerald Horizon. Energy Everywhere. Für alle, die wissen wollen, was nach Öl, Gas und Kohle kommt.
Wie wird aus einer technologischen Entwicklung im Labor ein Produkt, das industriell gefertigt, weltweit eingesetzt werden und einen Wandel in der omnipräsenten Energiefrage herbeiführen kann? Genau darum geht es heute bei Energy Everywhere, dem Podcast von Emerald Horizon. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Emerald Horizon holt sich nun für diesen bedeutenden Schritt einen starken Industriepartner an die Seite. Und das ist die niederländische VDL. Heute Vormittag, also ganz frisch vor unserem Gespräch, ist im Grazer Laboratorium ein weiterer wichtiger Abschnitt in dieser Zusammenarbeit offiziell besiegelt worden. Und jetzt sitzen die entscheidenden Köpfe von beiden Unternehmen gemeinsam bei uns hier am Mikrofon. Wer ist jetzt bei mir? Bei mir ist Dr. Mario Müller, Forschungsleiter von Emerald Horizon, sowie Emerald Horizon CEO Florian Wagner und Norbert Hofer, Vice President of Strategic Communications. Und Hans Priem von der VDL. Und zu Gast haben wir auch Marc-Jan Vermeer aus Eindhoven, also ebenfalls aus den Niederlanden. Und mit ihm sprechen wir in dieser Podcast-Folge auf Englisch. So, warmly welcome everybody. Herzlich willkommen bei Energy Everywhere. Bevor wir jetzt gleich über diese Partnerschaft sprechen, zuerst noch Norbert Hofer. Wie schaut es derzeit auf der Welt aus? Die geopolitische Lage. Wie kann Emerald Horizon hier dementsprechend ein Gamechanger sein?
Wenn wir uns die letzten Monate ansehen und wenn wir betrachten, was in Europa passiert ist, aber nicht nur in Europa, dann gab es Dürre und alles das, worauf wir uns verlassen konnten in den letzten Jahren, nämlich, dass es Energie aus Flusskraftwerken gibt oder auch aus der Kernkraft natürlich, diese Energie war dann plötzlich nicht mehr da. Es gab zu wenig Flusswasser, zu warmes Flusswasser und deswegen mussten Kernkraftwerke runtergefahren werden und auch die Flusskraftwerke konnten nicht mehr die Leistung bringen. Und das ist die eine Seite, die wir erlebt haben. Die zweite Seite sind die Kriege. Solange ich auf der Welt bin, und ist auch schon wieder einige Jahre, gibt es in Regionen Kriege, wo es Öl gibt, wo es Gas gibt oder wo auch jetzt Uran angereichert wird, dann kommt das eben zu Spannungen. Und was wir haben, das ist eine echte Friedenstechnologie, weil unser Reaktor benötigt erstens kein Wasser zur Kühlung, aber wir brauchen auch kein Uran und es kann auch kein waffenfähiges Material daraus hergestellt werden. Und wir können damit Energie in Regionen in der Welt bringen, wo es bisher Energiearmut gibt. Und das ist das Tolle an diesem Konzept.
Eine wunderschöne Vision. Und jetzt schauen wir uns an, wie können wir diese umsetzen?
Herzlichen Dank für die Frage und danke für die Einladung auch von meiner Seite. Die Frage war, wie können wir es umsetzen? Und wir haben heute einen ganz, ganz großen Moment, in dem wir erstmals die vollständige Version vorstellen, wie die Umsetzung aussieht in Form von unserem SMAX. Wir werden heute Beiträge hören. Einerseits, wie schaut SMAX aus? Wir werden Beiträge hören von unseren Physikern, wie ist der physikalische Proof, the Law of Physics dahinter. Und wir werden heute, und da sind wir ganz besonders stolz, unsere Primärpartner VDL Group aus Holland hören, die einerseits jetzt in enger Zusammenarbeit über lange Zeit erarbeitet haben, können sie das gemeinsame Produkt bauen? Wollen sie das bauen? Welche Funktion werden sie haben? Und die drei Arbeitsstränge definieren, die dann sich zusammenfügen zu dieser Kooperation. Jetzt Ganz kurz für die Zuhörer, die das noch nicht so am Radar haben. SMRX, was ist denn das überhaupt? SMRX ist die Antwort auf die Frage, wie kann man Energie speichern und wie kann man Energie produzieren. Und zwar nicht nur Energie in Form von Strom, sondern auch in Form von Hochtemperaturhitze speichern jetzt und dann in einem späteren Upgrade auch produzieren. Und das ist SMRX. Und wir haben heute dieses Bild auch visualisieren können, wo vier Container gemeinsam oben stehen, die eben diese vier Aufgaben, diese vier Arme vom X beschreiben. Und darunter, unter dem Surface quasi bei der Tankstelle, wo der Tank darunter ist, ist auch hier bei diesem SMRX Bild dieser Loop. Und der Loop, dieser magische Loop, wird ein bisschen demystifiziert von unserem Physiker, dass er erklärt, wie das eben zusammen funktioniert. Und das wird ein großer Teil des heutigen Podcasts ausmachen.
In puncto SMRX haben wir in einer der vorherigen Folgen schon festgestellt, SMRX steht für Extraordinary, weil außergewöhnlich vieles damit möglich wird. Was genau?
Das ist ein schönes Bild, dass man es als Extraordinary empfindet. Ja? Eine der großen Stärken von dem SMRX-Konzept ist, dass es einen, wir nennen das Sweetpunkt hat, Sweetpunkt in der Dimension. Also wir haben als Target ein 10 Megawatt Target definiert. Das ist die Stromleistung, die ein SMRX liefern soll. Und das in Containerformat. Und diese Zusammenspiel ergibt eine sehr lange Liste an Use Cases. Ich möchte vielleicht beginnen mit dem, was am meisten diskutiert wird in den Medien. Und das ist sicherlich die Datencenter-Frage. Und hier ist SMRX sogar ganz besonders geeignet. Warum? Datencenter haben Dimensionen auf der Need-Seite typischerweise zwischen Größenordnungen von 10 bis 100 Megawatt. Es liefert ein so ein SMRX 10 Megawatt. Das heißt, wenn ein mittelgroßes 40 braucht, na, dann braucht man 4 von denen. Wenn es 80 braucht, halt 8 von denen. Und das ist erstens modular enorm gut skalierbar und kann auch mitwachsen mit den Datencentern. Aber auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass es immer ein und dasselbe Setting von diesen Containern ist. Und es ist aus Service-Sicht, aus Wartungssicht, aus Usability, Planability-Sicht hervorragend geeignet. Das ist nur ein Use Case. Ein weiterer Use Case, der mir persönlich sehr gefällt, ist, dass es kritische Infrastruktur autark machen kann. Es ist ziemlich ein idealer Use Case zum Beispiel für ein Krankenhaus. Wenn man ein SMRX installiert, ist das Krankenhaus vollkommen autark. Es spielt überhaupt keine Rolle, was rundherum ist. Patienten können weiter behandelt werden.
Das heißt eine gewisse Krisensicherheit auch.
Absolut, absolut. Ja. Auch hier hilft es. Und nächstes Anwendungsgebiet ist, wir haben sehr viele Windparks und Photovoltaikanlagen ausgebaut. Ja. Auch hier hilft SMRX. Einerseits kann die Speicherfunktionalität von SMRX genutzt werden, um diese Flatterenergie zu kanalisieren und zu optimieren. Also Flatterenergie, wenn die Sonne scheint und wenn sie nicht scheint und so. Und andererseits können aber diese Leitungen, die, wenn eben keine Sonne scheint, genutzt werden vom SMRX, dass man es als Einspeisung verwendet und die bestehende Infrastruktur hier zu einer Upgrade, zu einer Basisversorgung herstellen kann. Und das ist sehr gut. Auch Upgrade erleben klassische Kraftwerke, also wie zum Beispiel ein Kohlekraftwerk oder vielleicht sogar ein Nuklearkraftwerk aus alter Bauweise. Du kannst die beim Kohlekraftwerk, was tut man? Man verbrennt Kohle, um Hitze zu kriegen. Ja? Die Hitze kann aber auch aus dem SMRX kommen und replaced den Prozess, den Verbrennungsprozess durch einen CO2-freien Prozess und die restliche Infrastruktur kann weiter genutzt werden. Das heißt, man zwingt den Betreiber nicht, was abzustellen, sondern was abzugraden. Ja? Ein weiterer Use Case, der sehr erstaunt hat, wo wir sehr, sehr viele NDA-Verträge bereits unterschrieben haben, war in der Nahrungsmittelindustrie. Ja? Für Trocknungsprozesse zum Beispiel, ja, wo einerseits schon unser thermischer Speicher gut hilft oder Backprozesse oder so, aber dann später eben auch die professionell oder die viel größere Produktionsmenge aus dem vollen SMRX dann dazu beiträgt, dass man eben nicht mehr CO2 produziert für Nahrungsmittel, sondern eben halt ohne dem auskommt. Ja. Ein weiteres Segment, das immer übersehen wird, ist der Transport-Sektor. Transport in mehrerer Hinsicht. Also einerseits kann man so ein SMAX direkt in ein Schiff bauen, dann fährt das Schiff 20 Jahre ohne nachgefüllt zu werden. Ja. Das ist jetzt nicht neu, das kennt man aus zum Beispiel Flugzeugträgern oder Atom-U-Booten oder so, aber das war es halt nur für militärische Zwecke. Jetzt, wenn man was hat, was nicht in sich explodieren kann, ist das natürlich großartig, weil man es eben dann auch verwenden kann in der zivilen Anwendung. Dann geht's aber weiter. Das nächst kleinere ist vielleicht dann Flughäfen. Man kann ein SMAX zum Flughafen stellen und dort Treibstoffe herstellen, direkt beim Flughafen und damit den Flugverkehr einerseits autark machen, aber kosteneffizienter und eben auch dann CO2-frei in der Folge. Es geht dann nur weiter zu Tankstellen, ja. Wenn Sie sich ein Bild von einer Tankstelle vorstellen, da ist so unter der Erde der Tank, ja. Dort wäre halt unser Loop, ja. Der die Hitze produziert. Und oben sind halt dann diese Vertankungsanlagen, das sind halt dann die Container, die halt dann das konvertieren zu Strom. Und damit kann man dann, wenn man 10 Megawatt denkt und ein Auto vielleicht ein halbes braucht zum Laden in der Zukunft, dann kann man 20 solche Autos parallel tanken und da kann man schon recht zügig die Umstellung hinbekommen von einem Tankstellnetz, auch wenn es kein Stromnetz dazu gibt und die Time-Delays dazu sind hervorragend.
Das ist ja eigentlich diese Ladeinfrastruktur, nach der schon sehr lange gesucht wird, oder? Ja, das würde viele Probleme lösen.
Absolut, absolut. Vor allem in Remote Areas und das bringt mich ja zu meinem Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema ist eigentlich die Emerging Markets, also autark, also Regionen, wo viel Leid herrscht und wo man dann durch die Hingabe von autarker Energie auf einmal möglich wird, man kann entsalzen, hat Wasser, man kann Schulen bauen, man kann Industrie herstellen, man kann all diese Dinge auf einmal sind machbar, auch wenn es kein Netz gibt oder keine Infrastruktur von vornherein vorhanden ist oder auch politisch instabile Großräume gibt. Also das ist ein sehr, sehr schönes Bild dazu. Und wie soll ich sagen, last but not least, man kann ganze Ortschaften umstellen auf SMAX, aber man kann vor allem auch, und das ist ein sehr, sehr großer Beitrag, die Schwerindustrie. Und Schwerindustrie, wenn man vor allem an Aluminiumproduktion denkt, die brauchen gigantische Energiemengen. Ja? Und dann könnte man diesen SMAX direkt in die Anlage stellen, so wie halt mal Photovoltaik vielleicht jetzt vorhanden ist, kann man direkt ohne die Einbindung von einem Netz, also ich brauche kein Stromnetz dazu, direkt die Versorgung von diesen hohen Energiefressern herstellen und damit das Netz entlasten oder überhaupt ermöglichen, wo gar keins ist. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn man so viele Use Cases hat, und das bringt mich auch jetzt dann zu unseren Partnern, dann ist es natürlich auch enorme Manufacturing Power, die man dann braucht, damit man die über so grüne Factories dann das auch herstellen kann. Und dafür freut es mich, viele, die vielleicht schon Details gelesen haben aus den letzten 1,5 Jahren, dass wir heute eben erstmalig einen gemeinsamen, auch öffentlichen Auftritt haben, wo unsere holländischen Partner am Ende des Tages vereinfacht sagen, wir tragen auf 250 SMAX bitte pro Jahr produzieren. Und sie sagen drauf, passt. Ja? Und das ist eben das Schöne in einer Position, in der wir eben sein wollen, dass wir wirklich das Ausrollen und dieses X, das ja auch für Scalability, also für Multiplication stehen kann, eben auch technisch umsetzen kann. Und daher auch die Überleitung zu unseren Gästen, warum sie so wichtig sind, dass sie später dann die Massenproduktion machen. Und um dorthin zu kommen, haben sie die zweite Funktion, dass sie mit uns dieses Co-Development und Co-Engineering machen, um eben den Prozess zu beschleunigen, wie man aus einem mittelfertigen Setup zu einem fertigen Setup kommt. Klares Interesse von ihnen ist, sie wollen die Factories füllen, ja, und dafür werden sie uns oder unterstützen sie uns bestmöglich, dass das so schnell wie möglich und so gut wie möglich funktioniert. Und somit haben wir einen Deal, ja. Und der hat uns vereint.
Dieser Deal, soweit ich informiert bin, ist heute kurz vor unserem Gespräch besiegelt worden. Ich hoffe, auch ordentlich drauf angestoßen, oder?
Ehrlich gesagt, sind wir noch nicht dazukommen. Bei uns ist immer Work First. Aber Sie haben schon recht, man sollte eigentlich auch ein bisschen ans Feiern denken. Ja. Jetzt vielleicht noch vorweg, darf ich das Wort übergeben an unseren technischen Leiter, der einfach dieses physikalische Hackerl, so dieses Law of Physics kurz erklärt, wie das funktioniert und warum die Physik hier außer Frage steht. Bitte, Maja.
Vielen herzlichen Dank an Florian Wagner und damit übergebe ich auch gleich gerne eben dieses Wort weiter an den Dr. Mario Müller, weil wir ja heute gesagt haben, es gibt ein technologisches Ziel, das viel verändern kann und auch viel verändern wird. Was genau wird da auf die Beine gestellt? Wie schaut das aus? Auch wir haben schon vom Loop gehört, wir haben SMRX schon angesprochen und da gehören auch noch andere Komponenten dazu, wie das Thorium etc. Das ist jetzt Ihr absolutes Fachgebiet.
Vielen herzlichen Dank. Ich werde immer wieder gefragt, die Dinge so zu erklären, dass man es verstehen kann. Und ich habe einmal gelernt, am besten ist immer so erklärt, dass ein 6-jähriges Kind verstehen kann.
Da sind Sie technologisch bei mir genau an der richtigen Adresse und ich glaube auch bei vielen anderen. Vielen herzlichen Dank.
Also ich habe es heute in unserer Pressekonferenz auch schon so versucht zu erklären, indem ich den ADES-Loop, das ist der Teil quasi, wo sich das ganze Energieleben abspielt, mit einem Herz-Kreislauf-System verglichen habe. Man kann sich das so vorstellen, in einem Kreislaufsystem im Körper haben wir eine Pumpe, unser Herz. Das sorgt dafür, dass das Blut in unserem Kreislauf zirkuliert. In unserem ADES-Loop entspricht das Blut dem Salz. In diesem Salz befindet sich auch ein Energieträger, das ist bei uns das Thorium. Und dieses Thorium macht die Energiefreisetzung aber nicht so ganz alleine. Es braucht eine Stimulation von außen. Das ist bei uns ein Teilchenbeschleuniger. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einem Herzschrittmacher. Das heißt, wir geben von außen eine Stimulation über einen Teilchenbeschleuniger, der letztendlich Neutronen erzeugt. Und diese Neutronen, die geben diesen spezifischen Stups an die Neutronen, sodass das Thorium die Energie freigibt. Und freigeben tut es in das Salz. Und das Salz wird dadurch warm. Und dann erwärmt sich das Salz permanent und solange der Beschleuniger läuft. Diese Wärme im Salz, die will man natürlich nutzen. Nutzen tun wir sie, indem wir in diesen Kreislauf dann Elemente haben, die diese Wärme herausziehen. Wenn man das jetzt wieder mit dem Organismus vergleicht, vielleicht die Lunge am ehesten, wo Wärme auch durch die Atmung nach außen abgegeben wird. Und diese Wärmetauscher, die erlaubt uns genau das, dass wir die Wärme aus dem Salz herausnehmen können und dann etwas betreiben können, was auch immer das ist. Ob wir jetzt Strom produzieren, ob wir die Wärme direkt bereitstellen für die Industrie, die ja sehr viel Energiehunger in Form von Wärme hat. Oder wir nutzen sie auch, wie es Florian Wagner schon beschrieben hat, um zum Beispiel Wasserstoff zu produzieren. Wir brauchen Wasserstoff in Zukunft für die Mobilität. Wir brauchen es aber auch für Flugzeuge als synthetischer Treibstoff. Das heißt, die ganze Magie, die sich in diesem System abspielt, wenn man es so betrachten will, ist pure Physik. Mit dieser Physik begrenzen wir aber auch das, was man begrenzen will, nämlich dass nichts passiert. Das heißt, Safety on Design oder Sicherheit, indem man von Anfang an darüber nachdenkt, wie man das sicher macht, ist von Anfang an mit in der Entwicklung. Und hier bin ich sehr dankbar auch mit der Kooperation, die jetzt mit VDL noch stärker wird, weil ein großes Unternehmen wie die VDL hat natürlich, was das betrifft, vor allem Richtung Industrialisierung, viel mehr Erfahrung als wir. Und hier können wir im Prinzip sehr, sehr viel gemeinsam verbessern und optimieren. Und da bin ich natürlich froh, dass wir hier diesen Punkt gefunden haben.
Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Unternehmen, zwei unterschiedliche Länder, ein gemeinsames Ziel mittlerweile. Und wenn ich da jetzt so anknüpfen darf, an dieses Bild erklären Sie es so, dass es ein 6-Jähriger versteht, kann man sagen, Emerald Horizon hat dieses wunderschöne Zukunftsbild vorgezeichnet und VDL bringt jetzt die Stifte dazu, um es dementsprechend auszumalen.
Kann man durchaus so betrachten, weil im Prinzip wir sind natürlich ein Startup aus Österreich mit einer überschaubaren Größe. Wir sind sehr hochmotivierte Leute, intelligent, um die Dinge alles zu skizzieren. Aber es geht eben darum, das nicht nur einmal zu machen, sondern mehrmals zu machen und auch größer zu machen. Und da braucht man jemanden, der größer ist. Also so, wie wenn ein Kind zu seinen Eltern geht und sagt, bitte hilf uns. Ja?
Da werden wir uns dementsprechend natürlich auch jetzt die VDL anschauen. Viele kennen natürlich durch den Podcast Emerald Horizon bereits sehr gut. Die VDL ist noch neu, klarerweise. Man kann dazu nur sagen, dass es ein großes Unternehmen ist und wie ihr euch gefunden habt, darüber sprechen wir gleich noch, aber ich glaube, es gibt noch ein bisschen was vorher zur Technologie zu sagen. Wie groß kann man sich das vorstellen, einen SMRX? Das Thorium haben Sie schon angesprochen, das spielt auch eine Rolle. Das kennen viele noch nicht. Wo kommt das her und warum setzt man es erst jetzt ein?
Also grundsätzlich so, die Dimensionen, die wir gewählt haben für jegliche Systeme, die wir bauen, sind immer ein Containerformat. Das Ganze hat mehrere Gründe. Es ist im Prinzip überschaubar von der Dimensionierung. Es lässt sich reproduzieren. Es lässt sich auch gut miteinander koppeln, das heißt skalieren und modular aufsetzen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man die Dinge möglichst einfach machen will, muss man sie auch so betrachten, dass jeder damit klarkommt, der daran beteiligt ist, sowohl wir als Entwickler als auch VDL als Produzent letztendlich. Und Sie haben mich auch gefragt, wo das Thorium herkommt, wieso verwendet man es nicht schon längst? Die Thematik ist, Thorium ist keine Unbekannte, die gibt es seit 200 Jahren. Es hatte Thorium auch schon seine Hochzeit, auch in Österreich in Form von speziellen Anwendungen, die ein österreichischer Erfinder auch von Welsbach in die Welt gebracht hat. Dann hat es lange Zeit geschlafen und seit ungefähr 20 Jahren ist es wieder quasi im Lichtspot. Thorium gibt es auf der ganzen Welt. Das ist ein Material, ein Metall eigentlich. Wir verwenden es nicht in metallischer Form, sondern in Form des Salzes. Das ist der wichtige Punkt. Es ist nicht etwas, das im Salz herumschwimmt, sondern im Prinzip, das etwas als Salz selber darstellt. Und im Prinzip geht es darum, dass wir das Ganze entsprechend nutzen.
Ja. Und abschließend ist für viele wahrscheinlich auch noch die große Frage, also das Thorium als sensationelle Alternative zu einem waffenfähigen Plutonium etc., Uran. Aber was bleibt dann übrig? Viele haben ja auch Angst vor dem sogenannten Abfall.
Genau, diese Frage wurde ich heute auch schon gestellt. Die Thematik ist die, da wo wenig ist, kann gar nicht so viel entstehen. Das ist schon mal der erste Vorteil. Thorium selber hat eine ganz andere Ausgangsbasis als Uran, weil wir durch den Einsatz von Thorium zwar die Energie der Kerne freisetzen können, aber dabei keine Stoffe entstehen, die letztendlich lang problematisch sind. Und final haben wir mit dem System auch eine kleine Menge, die am Schluss quasi als Reststoff übrig bleibt. Und unsere Maschine kann diese kleine Menge auch noch reduzieren, wenn man den Beschleuniger weiterlaufen lässt. Das heißt, wir haben so eine kleine Recycling-Technologie already on board und können damit im Prinzip das Limit so runterbringen. Das Ziel ist final, einen Medical Waste, also Nuclear Waste zu haben. Ja.
Also große Wirkung und eigentlich fast nichts, was übrig bleibt an Abfall. Ja. Sensationell. Und jetzt schauen wir uns an, wie diese Technologie, die in Graz durch Emerald Horizon entstanden, geboren worden ist, durch VDL in den Niederlanden zur Umsetzung kommt, damit auch dieses Bild wirklich Realität werden kann. Mhm. Ich glaube, das wünschen wir uns alle sehr. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio zwei weitere Gäste. Also wir haben es heute schon gesagt, auf den ersten Blick treffen hier zwei ziemlich unterschiedliche Unternehmen aufeinander. Auf der einen Seite ein großer, etablierter Industriekonzern, auf der anderen Seite ein, sagen wir, vergleichsweise junges Technologieunternehmen. Das klingt ein bisschen danach, Gegensätze ziehen sich an. Um es noch genauer zu sagen, ein, wenn ich das sagen darf, ein 4-Milliarden-Konzern aus den Niederlanden kooperiert mit einem aufstrebenden Technologieunternehmen aus Österreich. Ja. Hans Prim, wie ist es dazu gekommen?
Da ist natürlich auch eine große Menge Glück dabei. Ja, man muss einander kennenlernen und dann vom eins kommt das anders von und so weiter. So, das ist auch Glück. Aber was für uns, also Sie sagen, okay, es sind große Firmen und das ist nicht dasselbe, dass wir nur große Kunden haben und so große Partner haben müssen. Weil die Entrepreneurial Behavior von den kleinen Firmen, das ist oft viel größer als eine große Firma.
Oh, wow.
Ja, das ist so, ja. Und das ist für uns im Dynamik, im Unternehmen ist es sehr wichtig, um die Mischung zu haben, für den Prozess und Prozessdiszipline und alle Meetings, viele Meetings und so weiter, aber dann auch das Entrepreneurial Behavior festzuhalten. Und deshalb ist es sehr wichtig, um das auch von kulturelles Point of View auch zusammenzuarbeiten mit dem Emerald Team.
Das heißt, Sie bieten Emerald Horizon neue Möglichkeiten und Emerald Horizon bringt Ihnen den frischen Wind, den es zwischendurch
absolut,
braucht.
Absolut. Und das ist für uns von diesem Kontext auch ein Abenteuer. Ja? Das ist auch neu und Kollegen sind auch, oh, was ist das, ein bisschen wild und das, hä? Und ja, aber es ist frische Wind. Um zurückzukommen nach Ihrer Frage, es ist ein bisschen Glück dabei, das ist eins, aber auch unsere Strategie für die Zukunft. VDL in 2030, was heißt das? Und das sind die Märkte von Zukunft. Und für uns ist das, die Basis ist Semiconductor Equipment. Naja, und von da lernen wir, wie komplexe Systeme zu bauen. In das richtige Budget, und auch der richtige Time to Market. Und das bringen wir auch damit in unsere Kooperation und Partnerschaft mit Emerald. Semiconductors, das ist eins. Und das ist der Brett und Butter für uns. Ja, das Brot und Butter. Aber natürlich, da sind wir da jetzt auch dran im Defense. Das ist so, was es ist heutzutage mit der Geopolitik. Es ist auch Space, so Commercial Space. Und Energie. Und da ist Kernkraft, das ist sehr, sehr interessant. Und da hat der Florian schon auch darüber geredet, natürlich, warum das so interessant ist. Und wir sind damit einverstanden.
Ist das auch für Sie ein neues Feld, sich darauf einzulassen?
Ja, ja. Mhm. Und das ist für die Technologie, ja. Aber die Approach, das Prozess, nein. Das ist die Systemarchitektur. Das ist die Präzision, Mechanika, das ist die Physik, das haben wir im Griff. Und wir suchen immer nach die richtige Mischung. Und die Mischung ist, wie der Mario gesagt hatte, ist die Physik, die spezifische Physik am Kernkraft, am Molten Salt, was die Emerald Team hat. Aber natürlich dann auch unsere Kontakte mit Research-Instituten, weil es ist sehr komplex. Es ist richtig ein Abenteuer, was wir zusammen angehen.
Das klingt danach, ja.
Ja, ja, ja. Und unsere System-Knowledge, Time-to-Market, Ramp-up, Global Presence. So, wir haben Werken in den Niederlanden natürlich, aber auch in der Schweiz und in Singapur, in den US und China. So, dann können wir können schnell gehen dann, wenn alles okay ist.
Klingt danach, dass die zwei Richtigen sich gefunden haben.
Jawohl.
Das ist sehr schön.
Jawohl.
Wie schaut jetzt wirklich Ihre Strategie aus im Kernkraftbereich?
Naja, natürlich, wir sind ein Contract Manufacturer und wir enablen unsere Partner, um erfolgreich zu sein. Also dann ist es natürlich nicht nur Emerald. Wir versuchen relevante Unternehmungen und relevante Technologie, ja, das Netzwerk zu bauen. So, dann gibt es nicht nur die Emerald oder andere Firmen, wir auch Technologie entwickeln werden, um ihre Lösung zu verkaufen im Markt. Aber es ist auch die Technologienetzwerken bauen, weil es ist nicht nur die Firmen wie Emerald, aber es ist die Kombination von Firmen wie Emerald, relevante Technologie, Research Institutes, nicht nur in Österreich, aber auch in den Niederlanden, auch in UK, auch in Schweiz, bis Singapur. Und das Netzwerk zu bauen von der Investierungscommunity. So das Geld, das muss auch sein. Und wenn das Geld und die Technologie und Firmen wie Emerald beieinander sind, dann sagen wir, ja, okay, hey, das klappt, dann müssen wir auch etwas produzieren. Und dann kommen wir dran, dann sind wir dran. Und das ist das ganze Netzwerk, was wir versuchen zu bauen.
Eine spannende Reise gemeinsam. Und wie es wirklich jetzt in die Umsetzung geht, von einer Technologie im Labor wirklich in die industrielle Fertigung, da spreche ich jetzt gleich mit Ihrem Kollegen drüber.
Ja, alles klar.
Dankeschön,
okay.
Hans Prim.
Okay.
Marc-Jan Vermeer ist Managing Director von VDL ETG Technology and Development und mit ihm sprechen wir jetzt auf Englisch. Mr. Vermeer, you are Managing Director of the VDL ETG Technology and Development. When a technology moves from a laboratory in Graz into industrial production, what actually has to change?
Yeah, that's a very good question. Thank you. Of course, that is what it's all about. Making a product once to prove its functionality is really something different than making it in a repeatable way, in a robust way, and also scalable so that it can be delivered in volume. But that's exactly the sweet spot of VDL. That's what we do. We bring engineering expertise, a large experience in industrialization and a huge manufacturing base on a global scale, we bring that together. And we do that already for a very long time. And by the way, we don't do that only by ourselves. We do that in a vast network of partners. And that's actually the key thing we bring to this whole exercise.
You have a lot of knowledge of infrastructure, of partners, of experience. But what are the biggest challenges from your point of view in this project?
So the biggest challenge is actually what you already pinpointed. And indeed, with our background, also our technology background, we have very related or very close knowledge domains that are relevant. Particle accelerators, thermodynamics, fluid dynamics, those are all in play also for the Emerald SMRX. But it is just a little bit different. And it's nuclear, that's new for us. But with our process of bringing those early stage concepts, prototypes, to in a controlled stage-gated way to manufacturable, practical and scalable solutions, that's what we can bring to this.
When you first heard of Emerald Horizon, what was your thought? Which was coming into your mind at first?
Well, of course, just the human reaction. You have to imagine we have over 500 engineers and a large part of that population is also a younger generation. And even that part is even more enthusiastic because we talk about the energy, the world, a big problem, world problem, energy, and a possible way to solve that energy problem without all the negatives of horrible waste and huge drain of natural resources. So that appeals a lot, and that drives actually, to that extent, it fits with the VDL purpose to make the world a better and a smarter and a healthier place for our next generations. So yeah, hard to deny that that's a perfect fit.
So thank you for seeing the vision and thank you for supporting the vision. And what have you already done together with Emerald Horizon?
Yeah, we already did a lot because it's not starting here. We were working on feasibility studies and that really proves how promising the technique is that is already there. Already years of work from Emerald themselves and a collaboration that we all started much earlier brings us to this point. And that is a very promising outcome of feasibilities that drives us to in the next phase to really start concepting and building prototypes.
How far are the prototypes by now?
It's in various separated elements, and we will focus on actually three elements in the whole SMRX. And that will be the storage unit, the CalStor, that will be the loop, and it will be the accelerator technology. Those are fitting most to also our technology, but that's the part that we will further bring to a manufacturable situation.
So everything is developing, and what we need for this is, yeah, we know it, money makes the world go round, and that's the next part for Florian Wagner. So thank you, Mr. Vermeer. Thank you. Auf Englisch habe ich es jetzt schon ganz kurz angesprochen, noch einmal auch hier jetzt auf Deutsch. Wir haben jetzt diese Entwicklungsschritte, die nächsten, und da braucht es eben neben der Technologie auch das Know-how, die Industriepartner, die jetzt da sind, und klarerweise, wir brauchen das Kapital. Und unsere Stammzuhörerinnen und Hörer wissen es ja bereits, viele sind auch schon, gehen auch schon den Weg mit Emerald Horizon, und zwar welchen Weg das Unternehmen eingeschlagen hat. Emerald Horizon ist seit Juni 2026 an der Wiener Börse notiert. Florian Wagner, was bewirkt jetzt dieser Schritt für das Unternehmen?
Danke für die Frage. Ich probiere es ein bisschen einzuordnen, was das nun heißt, dieser große Schritt, diese Unterschrift gemeinsam. Ja. Wie Sie bereits gesagt haben, einen Meilenstein haben wir auch absolviert mit dem Thema, dass wir den Börsenplan gemacht haben. Wir waren im Zeitplan, es hat gut funktioniert und wir haben absolviert oder bewiesen auch auf dieser Ebene, dass wir das, was wir ankündigen, auch umsetzen. Und das war sehr schön. Was heißt das jetzt heute? Was ist das für ein Meilenstein oder wie kann man den eben einordnen? Vielleicht, dass ein bisschen auf Börsenmechanik eingeht, damit man so ein bisschen versteht, warum das so relevant ist. Ich glaube, jeder wird sich der Meinung anschließen, dass wenn so ein SMRX, let's assume we have und alles wäre schon so, würde die Emerald einer der wertvollsten Unternehmen der Welt sein. Ich glaube, das wird jeder zustimmen. Ja. Und in Zahlen, wenn man von hinten anfängt, wären das sicher hunderte Milliarden. Ja. Ich glaube, auch jeder würde zustimmen, dass man vor 7 Jahren das noch null gewesen ist. Ich glaube, das ist auch klar. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man sich dem zumindest ein bisschen nähern? Wo ist jetzt zwischen hunderte Milliarden und null, wo steht man denn da? Ja? Und da gibt es Mechanismen, die etabliert sind, wie man sowas rechnet. Also man fängt einmal an und rechnet es mit so einer Diskontierung herunter. Ja? Man sagt, okay, man diskontiert es zum Beispiel mit 25% herunter auf heute, also von, was weiß ich, 13, 14, 15 Jahren auf heute, dann kommt aber immer noch ein zweistelliger Milliardenbetrag raus. Ja? Und dann geht man her und sagt, okay, aber wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich, dass man das wirklich auf die Reihe bekommt? Ja, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür? Und mit dieser Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert man das noch einmal runter. Ja? So, was ist jetzt relevant wegen heute? Eintrittswahrscheinlichkeit stellt sie zusammen, einerseits aus der Technologie, wird man es technologisch auf die Reihe kriegen, wird man es in die Umsetzung auf die Reihe bringen, dann auch der regulatorische Teil und natürlich auch der finanzielle Teil. Ja? Und der große Schritt heute war ein Symbol dafür, dass man eigentlich an fast allen diesen Bereichen gleichzeitig die Eintrittswahrscheinlichkeit verbessert. Ich glaube, auch jeder wird sich anschließen, wenn es einen Technologiepartner gibt, der, wie beschrieben, Erfahrungen hat in wesentlichen Kerntechnologien, die wir brauchen, also wie Accelerator Technology, wie Molten Salt Technology und dergleichen. Wenn man das einbringen kann, dass das den Prozess beschleunigt und die Eintrittswahrscheinlichkeit erhöht, wird, glaube ich, jeder zustimmen, ja? Dass das natürlich förderlich ist. Ja? Auch wenn jetzt das Neue natürlich, die VDI selbst auch noch nie gemacht hat, weil es ja noch keiner gemacht hat, aber wer, wenn nicht so eine Firma, hat die Voraussetzung dafür, diesen Schritt auch zu tun, und sie haben mit vielen anderen Dingen auch bewiesen, dass sie mit neuen Dingen, die auch am Anfang vielleicht noch ein bisschen holprig waren, optimiert sind. Ich habe einmal eine Story gehört von ASML, da haben sie mir geschildert, die erste Version hat nur 20 Minuten am Tag wirklich diese Chips drucken können, und das haben sie dann optimiert, und das ist genau die Stärke, um es dann wirklich auf das 24-Stunden-Modell, wo heute jeder Mikrochip der Welt ASML-Technologie hat, hingebracht. Also wer sonst, wenn nicht die. Unser Kollege aus Holland hat gesagt, ja, es war Glück, es war wirklich Glück auch, aber das Glück ist auch oft der Verbündete vom Fleißigen, und das haben Sie vielleicht gar nicht gesehen, aber wir haben wirklich viele, viele Firmen uns angeschaut, und es war unser absoluter Wunschkandidat, und das Glück war, dass die ja gesagt haben, aber die haben es ja nicht nur aus Motivation von eben, ich meine, wir mögen uns, ja, also nicht nur aus emotionalen Gründen, sondern eben auch, wie ja gesagt worden ist, durch Feasibility Study, durch Kooperationsaufbereitung, die Teams sich kennengelernt, diese Arbeitsgruppen formiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Eintrittswahrscheinlichkeit hat sich dadurch auch nach außen signalisiert verbessert. In der Technologie, in der Umsetzung, auch ein bisschen zur Schnittstelle zur Regulatorik. Weil hast du gute Prozesse in place, kannst du auch die Regulatorik andocken daran. Und was mir selber neu war, und das ist ein sehr positiver Surprise, dass die VDL beschlossen hat, auch ihr Dreieck einzubringen. Also einerseits, wie gesagt worden ist, das Dreieck, dass sie andere ähnlich gelagerte Projekte kombinieren und Synergien daraus finden. Das ist mein einer Punkt. Dann der andere Punkt des Dreiecks war, dass sie ihre Partner, wie sie erwähnt haben, vom Paul Scherer Institut, CERN, Singapur-Partner einbringen, um auch diesen Aspekt abzurunden und Aspekte einfließen zu lassen. Aber auch, dass sie ihr Partnernetzwerk einbringen auf der Investmentseite und auch damit das abrunden. Und das war auch ein sehr großer Surprise, dass dieser nächste Evolutionsschritt in der Zusammenarbeit nun vollbracht wird. Und das ist erhöht auch diese Eintrittswahrscheinlichkeit dann damit, dass man auch den finanziellen Teil hinbekommt. Also somit haben wir den Börsenteil und eben dieses Related Upgrade. Ja. Und das alles verbessert natürlich dann das Gesamtbild, dass der Ausblick realistischer wird, wenn man halt an diesen Säulen hier dieses De-Risking stattgefunden hat oder weiter stattgefunden hat, um eben dann ein schöneres Gesamtprofil hinzubekommen und eben dann wirklich die Ziele, die Umwelt zu verbessern, wenn man eine gesunde Umwelt hat, der Mensch die Situation zu verbessern, aber auch für einen Aktionär, der sein Geld hier einsetzt, dieses Risiko nimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das auszahlt und vielleicht vielfach auszahlt sogar, eben auch erhöht. Und das ist, glaube ich, was die Symbolik dieser heutigen Unterschrift, glaube ich, ganz gut veranschaulicht hat.
Vielen Dank, Florian Wagner. Somit durch die Partnerschaft mit VDL schließen sich jetzt Kreise, und deswegen möchte ich dem auch folgen. Ich schließe den Kreis jetzt auch so, wie wir ihn begonnen haben, mit Norbert Hofer. Schauen wir noch einmal zum Abschluss, richten wir den Blick noch einmal auf das große Ganze. Die Technologie entsteht in Graz. Mit VDL kommt jetzt industrielle Kompetenz aus den Niederlanden dazu. Und gleichzeitig geht es um die Frage, welche Rolle Europa bei neuen Energietechnologien künftig spielen kann. Deshalb, Norbert Hofer, was bedeutet jetzt diese Partnerschaft für die Steiermark und auch für den europäischen Technologiestandort?
Ja, die Steiermark ist dann nicht nur damit das grüne Herz Österreichs, sondern das grüne Herz Europas. Und das, was dass dieser Firmenstandort hier in Graz ist, in der Steiermark, das ist eine große Auszeichnung. Ich freue mich, ich bin in der Steiermark ja geboren, dass ich hier mit dabei sein kann. Was wir schaffen müssten, das ist ganz einfach, dass wir die energieintensive Industrie in Europa halten können. Denn wir haben wenig davon, wenn unsere Betriebe auswandern nach China, woanders hin, in die USA, dort billig herstellen, ohne irgendwelche Umweltauflagen oder mit geringen Umweltauflagen und dann diese Produkte dann hierher nach Europa kommen und wir kaufen sie dann und die Arbeitsplätze sind auch weg. Wir brauchen daher günstige und saubere und sichere Energie. Energie, die eine Friedenstechnologie ist, weil kein waffenfähiges Material entsteht. Und genau das haben wir hier. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann sein wird in den nächsten Jahren, wenn dann der Prototyp läuft, ja, wenn wir die ersten Reaktoren auch wirklich in Betrieb haben und wie sich das alles entwickeln wird. Und man wird dann auch weiterhin auf die Steiermark schauen und sagen, Wahnsinn, dieser Betrieb hat den Hauptsitz hier in der Steiermark und hier in Graz.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da klopft sogar mein Herz schneller. Das ist eine so schöne Sache, wie Sie es gerade gesagt haben, das grüne Herz Europas. Steiermark als das grüne Herz Europas. Da mag ich auch gar nichts mehr drauf sagen, außer vielen herzlichen Dank, Norbert Hofer. Das grüne Herz Europas, eine Entwicklung aus Graz, trifft also auf industrielle Fertigungskompetenz aus den Niederlanden mit einem klaren Ziel aus Forschung und Entwicklung Schritt für Schritt ein industriell produzierbares Energiesystem machen, das wirklich revolutionäres Potenzial in sich birgt. Und wir alle können an dieser möglichen Energiewende beteiligt sein, weil wir auch natürlich gemeinsam am meisten Energie haben. Vielen Dank an alle fünf Herren für das Gespräch und damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe von Energy Everywhere, dem Podcast von Emerald Horizon. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie sich neue Energietechnologien vom Labor bis zur industriellen Anwendung entwickeln, dann hören Sie natürlich auch gerne die anderen Folgen von Energy Everywhere. Dankeschön fürs Zuhören und viel gute Energie für Sie.
Energy Everywhere. Wie sichern wir die Zukunft der Energieversorgung? Die Antwort im neuen Podcast von Emerald Horizon. Für alle, die wissen wollen, was nach Öl, Gas und Kohle kommt. Jetzt reinhören auf emerald-horizon.com und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.